Das ist der Podcast Geteilt Vereint und heute ist Chiara mein Gast und das sehr Besondere ist, dass sie der erste Gast ist, die in meinem Wahlkreis wohnt, nämlich in Weimar. Und sie ist jetzt gar keine Ur-Weimarin, wie wir dort sagen würden, sondern sie ist da irgendwie freiwillig hingezogen, in vielerlei Hinsicht freiwillig. Du bist in Westdeutschland geboren, Kassel, glaube ich. Und bist dann in Erfurt aufgewachsen, hast was ziemlich Krasses getan, nämlich du warst in der Sportschule.
Ja.
Und hast dann eine Ausbildung gemacht, bist Regisseurin, bist Unternehmerin und hast dich sehr bewusst entschieden, nach Ostdeutschland zu gehen. Und eigentlich sind die meisten Menschen in deinem Alter und mit so einer Vorgeschichte eher bewusst am Weggehen interessiert. Ja. Und deswegen würde ich da gerne gleich mit dir drüber reden und freue mich erstmal sehr, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Wir fangen mal an mit dem, was dich nach Erfurt verschlagen hat und dieses Aufwachsen dahin. Wie kam es dazu und warum um alles in der Welt eine Sportschule?
Ja, das hat viel mit der Prägung meiner Eltern zu tun. Ich bin in Kassel geboren, meine Eltern kommen aus Erfurt. Und haben dort ihre Träume gehabt, wie alle Menschen, die sie nicht verwirklichen konnten. Also mein Vater wollte international ringen. Der war DDR-Meister und konnte nicht ringen, weil seine Mutter nicht in der Partei war. Wollte dann fliehen über das Pirin-Gebirge in Bulgarien, wurde inhaftiert als 17-jähriger Mann.
Krass.
Und hat nochmal versucht, seine Karriere aufzubauen, wollte unbedingt an die Sportschule, was er nicht konnte, immer noch wegen der nicht politischen korrekten Einstellung seiner Mutter und wollte nochmal fliehen, wurde nochmal inhaftiert, hatte viele Spitzel auf sich schon, die das sofort gemeldet haben und wurde dann als politisch inhaftierter freigekauft von der BRD, ist nach Kassel gekommen und meine Mutter hat ihren Wunsch, Ärztin zu werden, nicht erfüllen können, weil sie das nicht studieren durfte, obwohl sie Klassenbeste war. Ihr Zeugnis wurde verbrannt und sie kam auf anderem Wege nach Kassel und sie haben ganz ferne Berufe gehabt von ihren eigentlichen Träumen, die ich schon nachholen sollte, würde ich meinen.
Okay.
Also es war schon klar vorgeschriebenes Ziel, dass ich zur Olympiade soll. Und man kann sich denken,
welche
woher
Sportart?
Das kam. Nicht als Ringerin.
Ja.
Wobei, da hätte ich vielleicht mehr Chancen gehabt. Ich war Leichtathletin und habe gerne Sport gemacht und war da sehr einfach geprägt durch mein Elternhaus und den Traumata meiner Eltern in gewisser Weise. Und wurde dann auf die Sportschule gelockt. Also es gab dann auch ganz persönliche Gründe, aber auch gutes Anreizmodell als junger Mensch für mich dahin zu gehen. Ich habe dort eine Probewoche gemacht, die eher desillusionierend war. Letztendlich habe ich mich, weil ich verknallt war, dafür entschieden. Es war total banal, aber es gab auch andere Gründe. Wobei nichts an dieser Schule zu mir gepasst hat. Also ich habe schon mein Wesen abgelegt, was ich eigentlich hatte, was dem ich auch immer noch ein bisschen nachtraue, muss ich sagen. Und vor allem wurde ich auch das erste Mal als Wessi bezeichnet, was für mich.
Obwohl Ossi ja geht gar nicht bei dem Elternhaus.
Eigentlich. Naja, also es war für mich generell befremdlich, weil ich diese Zuschreibung gar nicht kannte. Also wir haben damit, wir haben das nie verbalisiert in Kassel. Ich kannte es nicht. Für mich war das, also ich bin 93 geboren, für mich gab es die deutsche Einheit und obwohl wir so nah an diesem politischen Umbruch geboren wurden, war das trotzdem Geschichte für mich. Also für mich war es keine Realität, in der ich aufgewachsen bin, sondern die Realität meiner Eltern. Und es gab einfach Zuschreibungen durch meine Herkunft aus Kassel, mit denen ich mich gar nicht identifizieren konnte, weil ich natürlich auch, sozialisiert wurde. Also es war eine ganz komische Mischung, und auch eine große Verwunderung, die auch teils von Seiten der Lehrerinnen kam, die mich fast gemobbt haben dafür.
Die Lehrer an der Sportschule haben
irgendwie Physiklehrerin hat so das gute alte Gerät aus dem Osten hochgehalten, hat mich dabei angeguckt und ich konnte damit nichts anfangen.
Und wusste die, wer dein Vater ist und was der für eine Geschichte hatte?
Nee,
eher nicht.
Ich habe dann tatsächlich meinen allerersten Film in der Andreasstraße gedreht.
Mhm. Also Andreasstraße müssen wir kurz erklären, die ehemalige Stasi-Zentrale und heutige Gedenkstätte.
Da war inhaftiert, da war die auch noch keine Gedenkstätte, da waren das noch die Originalzellen. Und das war dann mein erster kleiner Film, den ich im Rahmen von einem Geschichtsprojekt gemacht habe, den ich leider nicht wiederfinde, ist ein bisschen schade. Aber ja, da ist mir das begegnet, dass diese Begriffe und dieser Wunsch nach Zuschreibung oder nach Einordnung sehr tief sind und dass da viel mit konnotiert wird, einfach durch die Herkunft, was für mich neu war. Und ich hatte auch schon so einen gewissen Heimatstolz dort kennengelernt, der für mich auch erst befremdlich war. Dann habe ich verstanden, okay, ich kann verstehen, warum man hier auch viel mehr über Erfurt oder die Stadt oder die Heimat redet. Also es kamen viele Fragen erstmal auf bei mir, ja.
Ich sag dir eine kleine lustige Geschichte zu Kassel, eine Ost-West-Geschichte. Im Frühjahr 89, als noch niemand daran gedacht hat, dass die Grenzen auf sein würden, war ich in Kassel von dem Dorf aus in der Nähe von Erfurt, weil es so eine Möglichkeiten gab, wenn in der Familie irgendjemand ein großes Fest hat, dann konnte man ausreisen. Hinterher habe ich verstanden, dass die Stasi meinte, dass wir bestimmt nicht zurückkommen. Also ich war mit meinem damaligen Mann unterwegs und war auch schwanger. Und die haben wahrscheinlich gedacht, das ist eine gute Lösung, dann sind die weg. Und die erste Station war tatsächlich Kassel, zu der wir kamen. Und dann bin ich da ausgestiegen am damaligen Hauptbahnhof in Kassel und dachte so, okay, also wenn das der Westen ist, das brauche ich jetzt auch nicht, weil Kassel eine total zerstörte Stadt war. Und sie war, ist echt nicht schön gewesen um dem, also heute ist der alte Hauptbahnhof total schön und es ist ein toller Ort und so, aber damals dachte ich so, krass, das brauche ich jetzt nicht. Dann waren wir auch noch vergessen worden von den Freunden, die hatten gedacht, wir kommen eine Woche später und wir standen allein in Kassel und haben zufällig jemand anders getroffen, den wir kannten. Und genau, insofern war das so mein erster richtiger Westbesuch, war in Kassel.
Ja, es gibt 89. ganz viele Kassel-Erfurt-Verbindungen. Voll, ne? Also das ist eine ganz irgendwie bekannte Achse. Also da ist viel passiert, warum auch immer. Wahrscheinlich gab es da Gründe für. Aber
ist ja auch in der Nähe, genau. Die Geschichte deiner Eltern habt ihr zu Hause auch besprochen. Du wusstest davon oder ist es erst irgendwie später gekommen? War das so eine permanente Küchentisch-Erzählung?
Also wir saßen selten zusammen am Küchentisch, würde ich sagen, beruflich bedingt von meinem Vater. Mir war die Geschichte präsent. Mein Vater hat auch Zeitzeugengespräche in Schulen gegeben, wo ich auch teilweise dabei war. Das war sehr präsent. Die Geschichte meiner Mutter war mir auch bekannt, aber mir ist schon bewusst gewesen, dass da viel Unsicherheit mit verbunden ist und immer noch einfach der Wunsch oder die Sehnsucht, das aufzuarbeiten, aber keine Werkzeuge, um das zu tun. Also da fehlt wahrscheinlich der Generation auch der Mut oder der Benefit, wie wertvoll das sein kann, das wirklich aufzuarbeiten und drüber zu sprechen. Bei mir war die Geschichte präsent. Ich habe sie ja auch einfach sehr nah gelebt. Mein eigenes Leben war total beeinflusst dadurch und das musste ich auch über die Jahre verstehen. Ich bin dann von der Sportschule runter, ich hatte aber auch alle möglichen Essstörungen und habe gemerkt, dass ich nicht für diesen Weg gemacht, das ist nicht mein Weg. So, das war mir relativ schnell
klar.
Also warst
du auch wirklich nicht gesund dann mehr?
Nee, ich war nicht gesund und habe auch wirklich nicht in diese Schule gepasst, also aus verschiedenen Gründen, weil ich ein sehr temperamentvolles, lebensfrohes, impulsives, junges Mädel war und in der Sportschule einfach so geordnet wurde. Und das hat meine schulischen Leistungen total verbessert, aber es hat mir mein Selbst irgendwie genommen. Dann bin ich ans KLG gewechselt, wo jetzt gerade dieser Riesenskandal läuft. Aber das war für mich wahnsinnig schön, dort einen Chor zu haben, auf Klassenfahrt zu gehen. Das hat alles nicht stattgefunden.
Also KLG, Königin-Luise-Gymnasium in Erfurt.
Genau.
Für die Nicht-Homies.
Genau. Und also es war dann dieser Prozess, deren Entscheidungen oder Nicht-Möglichkeiten zu durchleben und mich davon abzugrenzen, weil ich dann auch zwischenzeitlich Medizin studieren wollte oder sollte oder dahin gelenkt wurde und dann mich auf Umwegen nach einem Psychologiestudium für Film entschieden habe, was halt wirklich zu mir passt, würde ich sagen, immer noch.
Also hast du sozusagen die zwei Träume deiner Eltern beide mal versucht und dann festgestellt, naja, es sind doch nicht meine eigenen Träume.
Ja, genau.
Ja. Und jetzt machst du Film und gibt es einen äußeren Grund, dass du das, also man könnte ja in Berlin, man könnte in Leipzig, man könnte in Hamburg, man könnte in München, man kann sich irgendwie vorstellen, die Filmförderung in Deutschland anzuschauen und
ich kann das nicht. Ich kann nicht in der Großstadt leben. Es ist
unmöglich. Ist mir sehr sympathisch. Geht mir auch total so. Ja. Okay.
Ja. Aber es hat ganz praktische Gründe. Also natürlich gibt es für jeden den Wunsch, irgendwo anzukommen. Und für mich war Erfurt die Stadt, die mich schon sehr geprägt hat durch meine Jugendjahre. Ich habe dann nach der Sportschule auch in der WG mit 17 gelebt. Also ich hatte ein sehr eigenständiges Leben und habe dort fast ein Unileben gehabt. Mhm. Ich habe im Café gearbeitet und habe mein Ding gemacht. So.
Du hast im Café Hildenfeld gearbeitet, das muss man schon auch genau sagen, ja, damit man auch weiß,
sehr schön
dass es Café,
das Café
ist.
Das Café Hildenfeld, genau. Gab ja viele Stationen danach. Also ich habe in Freiburg Psychologie studiert, in Ludwigsburg Film, in Paris auch Film und hatte dann tatsächlich auch einen sehr konkreten Kinderwunsch und konnte mir vorstellen, dass man Kinder in Erfurt ja gut begleiten kann. Mhm. Und damals war die Situation eine ganz andere. Aber es war auch eine sehr pragmatische Entscheidung, weil ich mir die Förderung angeschaut habe von der Thüringer Staatskanzlei, die sehr gut waren. Mhm. Die Mieten waren zu der Zeit auch noch günstiger und es gab viele faktische Gründe, die mir dort das Filmemachen möglich gemacht haben.
Die Staatskanzlei hatte sich ja auch entschieden, dass gerade Weimar als Filmstandort auch groß werden soll. Und hat deswegen, genau, also das Land Thüringen insgesamt.
Mhm. Ja, genau. Ja. Und das hat sich auch eingelöst. Also ich habe ja Förderung von der Thüringer Staatskanzlei bekommen, ohne die ich einfach jetzt nicht hier säße und Filme machen würde. Also das war total wichtig und diese Förderung ist nicht so bekannt und das war auch so ein bisschen mein Kalkül, nicht in eine Großstadt zu gehen, wo viele Menschen auf eine Förderung kommen. Genau, und darüber hinaus kann ich einfach mir nicht vorstellen, in einer Großstadt zu leben und da war mir Erfurt jetzt schon zu groß und zu viel.
Und deswegen ist es jetzt Weimar geworden.
Ja, Weimar ist einfach eine wahnsinnig schöne Stadt und ich bin unfassbar beeindruckt von dieser Dichte an Kultur, Geschichte, auch von der Architektur. Also ich finde, das macht sehr viel mit mir und ich denke mit den Menschen, die dort leben. Und da ich 100% alleinerziehend bin, ist es für mich sehr schwer, Wissen mir anzueignen. Ich habe sehr wenig Zeit, in denen ich einfach Dinge lesen kann oder so. Und deswegen ist dieses Privileg, vor die Haustür zu gehen und in ein Museum zu schlendern und was zu erfahren und was zu lernen und mich entscheiden zu können auf ganz engem Raum, was total wertvoll ist, was mich nicht so isoliert vom gesellschaftlichen Geschehen, was trotzdem passiert einfach. Ich kann nicht so rausgehen aus dem Haus, wie das andere können.
Deine Tochter ist jetzt kurz vor der Schule.
Genau, die ist 5.
Ja.
Und da kommt in Weimar viel zusammen, also Ilmpark, unfassbar schön. Also man hat dort ja diese humanistische Idee, die man immer noch spürt und die viel macht, auch mit dem Gemüt der Menschen. Also es ist schon ein starker Unterschied zu Erfurt, würde ich sagen.
Ja, stimmt. Also finde ich auch ein obwohl ich in Erfurt wohne, ein Weimar-Fan. Das ist sehr, sehr besonders.
Mhm.
Ich habe einen Film von dir gesehen und bin damit nicht gut klargekommen. Und ich würde gerne mit dir einmal darüber sprechen, wie du deine Themen für die Filme findest.
Ja.
Und dann vielleicht einmal auch ein bisschen über diesen einen, also den einen großen Film, den du bisher gemacht hast. Das ist ja schon sehr, sehr besonders, so jung schon so erfolgreich mit einem so einem großen Projekt zu sein. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber wie guckst du? Also du hast gesagt, das allererste war dieses Ding Andreasstraße, Stasi, also sozusagen die Geschichte deiner Eltern einmal anzugucken im Geschichtsunterricht. Und wie guckst du ansonsten dahin?
Also ich würde mittlerweile sagen, es gibt Unterschiede zwischen meiner deutschen Filmidentität, wo ich eher die gesellschaftsrelevanten Themen in den Blick nehme und die nicht Teil meiner meiner Arbeit sein können. Und in Frankreich habe ich eher so eine losgelöste Filmschafferinnen-Identität, in denen ich mich mit leichteren Themen befassen kann und dort nicht diese Schwere habe, die ich vielleicht hier im Filmschaffen manchmal spüre. Aber unabhängig davon beobachte ich die Welt sehr aufmerksam und auch durch meine familiäre Situation beobachte ich die Welt, die sehr nah um mich ist. Und zu der Zeit habe ich in Erfurt gelebt und habe gerade einen Film im Strafe, also zum Thema Strafe und Schuld auch geschnitten und war mit meiner Tochter schwanger. Und das war sehr konkret der Aufhänger, um zu verstehen, wie schwangere Frauen in Haft, was sie für Bedingungen haben. Mhm. Und bin da sehr tief in die Recherche rein, war im Gericht, habe Verhandlungen beigesessen, wo Frauen angeklagt waren. Und habe ja in über 100 Recherchegesprächen die Realität, die mich umgeben hat, versucht zu begreifen, die spezifisch zu dem Thema gepasst hat. Und das, also Strafvollzug ist zum Beispiel wirklich ein Thema, was mich sehr nachhaltig beschäftigt, durch die Ambivalenz, durch viele, viele Aspekte, die mir sehr viel über das Menschsein irgendwie beigebracht haben. Und daraus ergibt sich mit einer Kombination natürlich Filme machen und schreiben ist auch immer was Persönliches. Also das kann man nicht ganz von sich abtrennen, würde ich sagen. Und da war damals, 2020, bei mir wirklich die Not, diesen Film zu schreiben. Also es war wirklich so, dass das aus mir raus musste.
Also die seelische Not jetzt so?
Ja, es war wirklich so ein, ich muss das machen. Also ich habe nachts geschrieben, weil meine Tochter noch nicht in der Betreuung war. Und es war wirklich ein, ich muss was ausstülpen, was da, was ich erzählen möchte. Und da ist ganz viel Druck, aber im Positiven dahinter, das aufzuschreiben. Und ja, und dann Vena ist ja schon auch seit fast 2 Jahren abgeschlossen, ne? Also die Auswertung hat dann später stattgefunden. Die nächste Idee für den Film, an dem ich jetzt arbeite, die kam ganz anders. Da war ich in Frankreich, in der Bretagne an einem Strand, und wo so riesige Felsen sind, die wahnsinnig aussehen. Und ich habe dort einfach 2 junge Menschen gesehen in meiner Vorstellung, die dort sind und die ihre Beziehung verhandeln. Und das war einfach ein Bild, was da war. Und aus dem hat sich ganz viel entwickelt, was auch die Orte gewechselt hat, thematisch, und jetzt in der Uckermark verortet ist und auch in Weimar. Also es geht um eine Schulklasse, die eine Klassenfahrt nach Weimar macht. Und es ist eine Kombination aus Bildern, die mir begegnen, immer auch dem Schirm gesellschaftlicher Ereignisse, die aber nicht so thematisch den Antrieb im Film geben, sondern es ist immer ein Verhandeln von Beziehungen und oft das Thema Bindung. Ich würde sagen, das liegt in meinen Filmen oder in dem, was ich schreibe, oft drunter, weil ich es so prägend für alles finde.
Also sehr, sehr, du gehst schon sehr nah an die Person ran. Ich fand das bei Vena wirklich ganz, ganz besonders. Und ich würde auch sagen, ich bin Politikerin und lebe nicht in dem Milieu, wo Menschen leben, die drogenabhängig sind, wo das erste Kind schon nicht in der Familie leben darf und die eigentlich alle Probleme haben, die man sich vorstellen kann. Und dann geht die Protagonistin, muss die Protagonistin in Haft. Und gleichzeitig würde ich sagen, ich kenne natürlich solche Menschen persönlich oder wegen der Arbeit oder so. Und trotzdem hast du was gezeigt, was ich unendlich würdevoll finde für die Protagonistin. Sie, also das eine ist, dass man immer nicht möchte, dass jetzt noch was passiert. Also ich, mir ging das so. Ich dachte immer so, jetzt soll bitte nicht, kann es irgendwie ein bisschen gut ausgehen?
Ja.
Und das andere ist, dass du sie zeigst wie ein Mensch und nicht wie ein Fall für die Sozialarbeit oder für den Knast oder für irgendwas. Und wie bist du da hingekommen?
Ja, das ist schon das Menschenbild, was sehr tief in mir ist. Also ich finde uns alle sehr gleich. Also ich empfinde das wirklich so, und ich habe oft das Gefühl, dass man sich erhöht oder dass manche Menschen sich anderen gegenüber erhöhen, und ich finde das einfach schade und denke, dass man durch Gespräche, und das ging mir eben im Strafvollzug so, ne? Also wo man wirklich diese intensiven Biografien erfährt und die, sag ich mal, die Prägung dadurch und was, wie das auch teilweise in die Kriminalität führt, das ergibt einfach oft Sinn, auch wenn Taten unfassbar verwerflich sind, die sie begehen. Aber das Begreifen, warum wir handeln, wie wir handeln, das geht einfach. Und auch das Begreifen, dass manche Menschen mit weniger Privilegien aufwachsen und mit weniger Chancen. Aber wir alle durch unsere Grundemotionen ähnliche Dinge fühlen und ähnliche Wünsche haben nach Zufriedenheit und nach Bindung und nach Sicherheit. Und ich finde immer, man kann von jedem was lernen. Also es gibt in allen gesellschaftlichen Bereichen wahnsinnig viel Weisheit. Und der intellektuelle Kreis denkt sich da meistens irgendwie schlauer. Und das finde ich, das ist einfach falsch. Also
ja, sehr guter Punkt. Weil also ich denke auch oft, ne, dass die Leute, die müssen so viel mehr Fähigkeiten haben, mit dem Leben klarzukommen, als Leute, die genug Geld haben, genug Ausbildung und auch noch genug Netzwerke, um es hinzubekommen. Und an sich ist es eine totale Stärke, die wir ganz oft gar nicht sehen. Und ich finde, das ist bei der, bei Vena ist es total gut, gut rausgekommen. Aber auch dieses, ich freue mich am Leben Ding, obwohl man denkt, bei dem Leben ist so wenig zu freuen, aber dann sind es halt irgendwie die Fingernägel oder die Badewanne oder der große Moment, wo sich das, wo sie merkt, dass sich das Baby jetzt bewegt, das irgendwie. Ja. Das wird, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, diesen diesen Filmmoment. Man hat ja irgendwie so, das ist schon sehr 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 großartig. Ich habe gerade ein Buch gemacht und habe auch dafür viele Interviews geführt, unter anderem mit einer Alleinerziehenden und ich musste sehr daran denken, weil sie zu mir gesagt hat, und mein Luxus sind die Nägel, die ich mir machen lasse. Und ich dachte, ja, genau, es kam. Du musst
gleich eine andere Alleinerziehende denken.
Es kam wieder, genau. Ja. Es war sehr toll. Wann kommt der neue Film?
Das ist eine gute Frage. Ich arbeite daran, also ich schreibe gerade und recherchiere auch wieder. Ich war gerade in Prenzlau und habe dort einen Schulworkshop gegeben, um auch ein Gespür für junge Menschen dort zu bekommen und den Ort und die Region.
Ja.
Und dann wird es, ja, die Frage sein, wann kriegen wir Förderungen? Also der ganz normale Produktionsprozess, der natürlich auch mit vielen Unsicherheiten gerade verbunden ist. Und ich muss sagen, dass ich nicht so voll Speed da reingehe wie bei Vena, weil ich immer noch diese Vena-Zeit verarbeite und Momente mit meiner Tochter erfahre, die so wertvoll sind, die ich einfach diese Jahre nicht hatte. Und ich habe dann auch sehr ambivalentes Gefühl dem gegenüber, weil ich das Filmemachen unfassbar liebe und das genau die Form vom Geschichtenerzählen ist und mein Beitrag zur Gesellschaft, der zu mir passt und den ich für immer machen möchte. Und gleichzeitig ist es alleinerziehend einfach fast nicht zu vereinbaren. Und ich weiß, was es wieder für die Beziehung mit meiner Tochter bedeuten würde. Aber natürlich will ich keine Tradwife werden, was ich eh nicht mehr als Alleinerziehende. Aber ich werde mich nicht nur über meine Mutterrolle definieren. Also es ist einfach ein sehr schmaler Grat, wie ich das nochmal in der Form gewuppt bekomme. Mental gesund. So, ne? Also man kriegt es halt immer irgendwie hin. Aber wie bleibt man da gesund dabei, das zu vereinbaren? Und ich meine, deswegen haben wir auch gegründet, ne? Also es ist schon die Intention, das vereinen zu können, weil es so wichtig ist. Aber die Natur des Filmemachens ist, wie sie ist. Und das ist, wird eine große Herausforderung. Deswegen arbeite ich daran, aber ich,
kann ich total gut verstehen. Ich habe auch in der Zeit, bin ich in den Bundestag gekommen, also in der Alterszeit bei meinem kleineren Sohn. Und es war immer ein Gezerre und ein Hin und Her. Und ich war nicht alleinerziehend, aber trotzdem war es immer so das Gefühl, es geht wieder weg und so. Und erlebe bestimmte Sachen nicht mit.
Ja.
Und auf der anderen Seite, wenn ich das so alte Frau sagen darf, es hat schon auch dazu geführt, dass die Kinder eine Art von Selbstständigkeit bekommen haben und trotzdem total reflektiert waren. Und eigentlich das Wichtigste war, in den Momenten da zu sein, die wirklich total zentral sind.
Ja.
Und das kriegt man schon mit. Und ich, also es kann auch schief gehen so, ne? Die Situation ist bei mir zum Glück nicht eingetreten. Aber ich dachte dann, das eigene Leben der Kinder wird ja immer eigener.
Ja.
Also und Schule ist schon, das fand ich für mich einen total krassen Einschnitt. Ich dachte, okay, jetzt sind die den ganzen Tag weg und ich kann das überhaupt nicht kontrollieren, was die machen. Mhm. Und ich krieg das vielleicht erzählt von denen, aber auch nur, wenn sie wollen. Das ist schon nochmal ein anderer Moment.
Ja, also meine Tochter findet es selber super, dass ich Filme mache. Also ist jetzt gar nicht so, dass das nicht in uns oder dass nicht Teil unseres unser beider Leben ist. Die kriegt das sehr nah mit auch. Ich habe jetzt einen Dokumentarfilm über Raymond Reneau, einen Buchenwald-Überlebenden, gedreht. Mhm. Die hat ihn kennengelernt und die hat die besten Worte, der ist gestorben vor zwei Wochen, gefunden. Nachdem er, also ne, nach seinem Tod und meinte, aber Mama, du musst nicht traurig sein, du hast diesen Film gemacht und so, ne? Und da, das war
mehr
schon,
geht nicht, ja.
Das war schon krass, aber ne, neben dieser Gewissensfrage, die wir ja auch ansozialisiert bekommen haben als Frauen, ist es einfach auch eine logistische Herausforderung, weil meine Tochter schulpflichtig ist und ich eigentlich nur in Weimar sein kann. Also jetzt ist sie gerade in Kassel bei meiner Mutter, aber das wird in der Schulzeit einfach so nicht mehr gehen.
Ja.
Und umgekehrt, meine Mutter kann nicht nach Weimar kommen. Mhm. Sprich, ich muss eigentlich in Weimar sein. Mhm. Und dort wird sicherlich auch Wege geben, aber für mich ist das schon in gewisser Weise eine Sackgasse, in die ich mich erstmal begebe, was meine Flexibilität zum Training angeht. So, ne? Es gibt auch die Ferien, also da sind immer Wege, aber
aber es ist irgendwie nicht vorgesehen, ne, dass man alleinerziehend solche Jobs macht in Deutschland.
Also ich habe mich auch diskret als Stadtführerin beworben, auch aus eigentlich Recherchezwecken, aber dort habe ich erlebt, wie mit Alleinerziehenden umgegangen wird, wenn man irgendwer halt ist, der sich da als Stadtführerin bewirbt, und das war auch krass.
Also, was war die Erfahrung?
Ich wollte eine Proberunde mitlaufen oder sollte ich und hatte mit der Stadtführerin dann gesprochen, weil meine Tochter krank war oder nicht krank, aber irgendwie ging sie nicht in die Kita, ich weiß nicht mehr genau warum. Und habe ihr gesagt, hier, meine Tochter ist da, wir können das ja vielleicht wann anders machen. Oder dann meint sie, ja, kannst ja auch mitnehmen. Und dann waren das drei Leute, die diese Führung gebucht hatten. Und für die war das in Ordnung. Ich habe mich halt total im Hintergrund aufgehalten, die ganze Zeit auf meinen Schultern irgendwie gewesen. Und dann habe ich dem Chef das danach gesagt, dass meine Tochter dabei war und ich ihn auch versucht hatte, davor anzurufen. Und der ist explodiert.
Weil das gehört sich nicht, oder was?
Das ginge gar nicht. Die haben da exklusiv diese Führung gebucht und was ich mir erlauben würde, meine Tochter mitzunehmen. Und dann war ich so, ja gut, sehr gut, dass wir darüber reden und an diesem Punkt gerade kommen, weil ich verstehe, was ihr Blick ist.
Ich muss auch keine Stadtführung machen. Ja.
Ich habe auch geflennt. Also es war so krass für mich, doch sich sowas auszusetzen.
Dass es das immer noch gibt, im Jahr 2025 wahrscheinlich oder so.
Genau,
ja.
Und krass. Ja, und trotzdem, die Stadtführerin, wir schreiben uns jetzt Mails und das war dann eine coole Begegnung, aber das an sich als Filmschaffende finde ich das dann am Ende irgendwie wieder alles spannend, weil es was über das Menschsein erzählt und der vielleicht auch irgendwie mal schlecht wegkommt als Rolle im Film. Also das weiß ich, woher das kommt. Aber
darauf freue ich mich schon. Ich freue mich schon sehr, ob der dann Stadtführer ist oder was auch immer. Aber ich freue mich schon sehr auf diese Rolle.
Ja, und dann denkt man sich, so würde doch niemand reagieren. Und dann weiß man, doch, ich habe das durchlebt.
Genau erlebt.
Und das sind Realitäten. Ja.
Großartig. Ich freue mich sehr auf den neuen Film und werde den anderen auf jeden Fall weiterempfehlen. Mhm. Muss ich gar nicht. Der hat einen Haufen Preise bekommen und ist überall bekannt und man kann ihn in der ARD-Mediathek abrufen.
Ja, ich weiß nicht, wie lange jetzt stand bis April da. Mir wurde gesagt, Januar, aber er ist, glaube ich, noch da.
Er ist abrufbar, genau. Und wir verlinken das auch gerne nochmal hier, damit ihr den auch schauen könnt. Aber bereitet euch darauf vor, dass es nicht ganz leichte Kost ist, bitte, wenn ihr das guckt. Ich habe hier so eine kleine Tradition und zwar sind hier so Fragen drin, Fragen zur Einheit. Und du ziehst einmal zwei.
Mhm.
Die kriegen alle, es sind immer dieselben Fragen da drin und das kann auch sein, die hat schon.
Eins, ich ziehe erst die eine.
Ja, und dann die andere gleich noch mit, genau. Und dann, genau, sind wir gespannt auf die Antwort.
Mhm. Ich lese mal vor, ne?
Mhm.
Wo fühlst du dich in Deutschland am meisten zu Hause? Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Ich würde da tatsächlich Raymond zitieren, den ich jetzt im Porträt begleitet habe, der sich als Planetarier.
Den Überlebenden,
genau,
von Buchenwald im KZ. Hm.
Ja, der sich als Planetarier bezeichnet hat und Weltenbürger. Mhm. Ich kann mich da sehr gut mit identifizieren. Ich verstehe den Wunsch nach Zugehörigkeit und Heimat. Und ich habe das auch gerade mit dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, dass ich diese Natur dort wahnsinnig schön finde. Das ist in Zierenberg, das ist so ein kleiner Ort bei Kassel. Das ist für mich eine Form von Heimat.
Ich muss jetzt gerade lachen, weil das ist wirklich der allererste Ort, an dem ich war in Westdeutschland.
Das
war in Zierenberg.
Das ist ja verrückt.
Ja.
Ja, und den empfinde ich zum Beispiel wunderschön.
Also ist er auch wirklich wunderschön. Genau.
Ach, ja. Ja, aber das, ich bin rastlos, was mein Zuhause angeht. Und in meinem Kopf bin ich oft an vielen Orten zu Hause und sehne mich nach Frankreich oder manchmal nach Lateinamerika, weil dort einfach von der Mentalität vielleicht Dinge mehr zu mir passen würden, aber letztendlich bin ich nicht an einem spezifischen Ort zu Hause, würde ich sagen.
Ja, spannend.
Nächste Frage, oder?
Nächste Frage.
Woran merkt man, dass du Ostdeutsch oder Westdeutsch bist? Also ist vielleicht gut, weil
bist beides.
Naja, also ich muss schon sagen, dass ich auch über die Begriffe nachgedacht habe und auch verstehe, dass wir um die strukturelle Benachteiligung von den Bundesländern, die die ehemalige DDR waren, dass man das beschreiben möchte, was dort immer noch für eine Ungleichheit besteht. Mhm. Aber für mich, ich bin in Deutschland geboren und für mich gibt es dieses Ost-West in der Form nicht mehr. Ich würde auch immer sagen, dass ich in Mitteldeutschland lebe, weil ich finde, die Ost und West ist genau, es wird ja genau an der ehemaligen Grenze geteilt, ne? Und wenn man es jetzt geografisch betrachtet, könnten das andere Bezeichnungen sein. Deswegen würde man mir auch nichts dergleichen anmerken, wobei ich, wie gesagt, also ich habe eine Scharnierbiografie. Ich bin von Eltern erzogen worden, die in der ehemaligen DDR oder in der DDR aufgewachsen sind und selbst in Kassel geboren. Also es ist eine gute Mischung daraus. Und vielleicht, was ich mich manchmal frage, ist auch sowieso Bindungen, Stile oder wie das eigene Leben einfach geprägt wird durch diese Traumata, ne? Und das ist das, was dann aktiv noch weiterlebt und auch eine gewisse Zeit noch weiterleben wird. Und ich meine, ich lebe in Weimar, das war eine bewusste Entscheidung, aber ja, Weimar in Mitteldeutschland für mich gerade.
Weimar in Mitteldeutschland.
Ja.
Was macht dir Hoffnung?
Was mir Hoffnung macht? Ja, meine Tochter auf jeden Fall, weil in den Tagen, wo man sich mit der Weltlage auseinandersetzt und einfach nur Kopf in den Sand stecken möchte und dann diese jungen Menschen sieht, die aufwachsen mit Klimakrise und Rosa Parks und also diese Begriffe sehr früh in die Hand bekommen und tatsächlich sehr jung Bewusstsein dafür haben und dennoch strahlend in den Tag starten, also nicht immer logischerweise, ne?
Ja.
Aber das gibt viel Hoffnung. Ich würde schon sagen, dass Kinder für mich wahnsinnig wichtig sind, also alle und junge Menschen. Und ich da sehr viel Hoffnung schöpfe. Toll. Vielleicht darf ich noch mal kurz überlegen. Ja, auch gestern war ich Salsa tanzen. Und das
in Berlin?
In Berlin, genau. Mhm.
Das ist doch in Großstadt doch ganz gut.
Ja, und das, genau, das stimmt. Und das gibt mir auch Hoffnung, weil das so wahnsinnig schöne Begegnungen komplett unabhängig von Alter und Geschlecht und Herkunft sind, dass ich in den Momenten immer denke, irgendwas läuft gut und ist beständig, aber ja, it's gonna be hard.
Ich glaube, das ist meine Lieblingsantwort mit dem Salsa. Von allen Podcasts, die wir bisher hatten, wo es um Hoffnung
geht. Geht bitte tanzen, so. Es ist wirklich unbedingt das tanzen. Beste.
Das, darauf können wir uns einigen.
Gut.
Geht auf jeden Fall tanzen. Und wer das kann mit dem Salsa, besonders, aber
jede Form von Tanzen, Form. Aber es ist,
Darüber sollte ich vielleicht auch in einem Podcast reden, über das Tanzen. Vielen, vielen Dank, liebe Chiara.
Ja.
Und wir beide sehen uns auf jeden Fall zu Hause sozusagen.
Ich freue mich.
Genau. Bis dahin und alles Gute dir.
Ja, danke sehr, dass ich hier sein konnte. War sehr schön.